Ich möchte heute über Gewohnheiten sprechen, weil ich denke, jeder gläubige Christ wird sich irgendwann mit seinen Gewohnheiten auseinandersetzen. Und ich muss gestehen, ich staune über mich selbst. Seit 1995 bin ich getauft und seitdem hänge ich an Jesus. Ich lerne regelmäßig in der Bibel. Ich lerne alles über den Glauben. Ich lerne auf den Heiligen Geist zu hören, denn plötzlich kann ich zwischen guten und schlechten Gewohnheiten unterscheiden und dem Wissen, dass ich gute Gewohnheiten bewusst bilden und schlechte Gewohnheiten auch bewusst brechen kann. Ich weiß also genau, worauf es ankommt, aber ich tue es nicht. Es gibt Dinge, die ich meiden sollte, aber genau in dem Augenblick werden sie unglaublich attraktiv und verführerisch. Der Verstand sagt, lass es tut dir nicht gut. Das Fleisch sagt, tu's, mach's, iss es, trink es. Warum ist es so? Was hindert mich daran, an meinen Gewohnheiten zu arbeiten? Weißt du, was tröstet? Es gibt jemanden im Neuen Testament, den ich sehr schätze und der mein größtes Vorbild ist, der ebenso Probleme mit seinen Gewohnheiten hatte. Wisst ihr, wen ich meine? Danke. Genau. Lesen wir doch gemeinsam den Römer 7. Ich lese meine Texte übrigens aus der Elberfelder und aus einer modernen Übersetzung. Und zwar den Römer 7, die Verse 15 bis 18. Römer 7, 15 bis 18. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht tun wollen, dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als berechtigt anerkennen. Nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, um es auszuführen. Paulus gibt also zu, irgendetwas stimmt nicht. Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Bevor wir weitergehen, möchte ich erst mal wissen, was ist eigentlich eine Gewohnheit? Bei Google heißt es, eine Gewohnheit ist, wenn du irgendwann etwas unbewusst tust, du musst dich nicht einmal dabei bemühen, du reagierst ohne nachzudenken. Dann wiederholst du es immer wieder, bis es irgendwann zur Gewohnheit wird. Ich gebe euch ein schönes Beispiel mit der Geschichte vom Rinderbraten. Ein junges, frisch verheiratetes Ehepaar, beide stehen in der Küche, er schaut ihr noch verliebt zu, wie sie den Braten zubereitet, wundert sich aber, warum sie beide Enden vom Braten abschneidet, bevor sie ihn dann in die Pfanne setzt. Schatz, warum tust du das? Fragt er. weiß ich auch nicht, sagt sie, aber meine Mutter macht es immer so und der Braten wird immer wunderbar. Hast du etwas dagegen, fragt er, dass ich deine Mutter anrufe? Er macht es. Und die Antwort der Mutter war, weiß ich auch nicht. Aber meine Mutter tat es so und der Braten wurde immer wunderbar. Hast du was dagegen, fragt der junge Mann nun, wenn ich deine Mutter anrufe und sie frage? Also ruft er bei der Großmutter an und will wissen, warum sie immer erst beide Enden vom Braten abgeschnitten und ihn dann in die Pfanne gelegt hat. So, jetzt kommt's. Nun, antwortete die Großmutter, ganz einfach, die Pfanne war zu klein. Jetzt wisst ihr, wie es zu einer Gewohnheit kommen kann. Aber ich möchte lieber über unsere geistlichen Gewohnheiten sprechen. Wäre es nicht toll, wenn wir überhaupt nichts dafür tun müssten, um gut zu sein? Es wäre einfach da, weil es in uns verwurzelt ist. Die Gewohnheit des beständigen Gebets, die Gewohnheit, sich beständig Zeit zu nehmen für Gott, die Gewohnheit, mit reinem Gewissen zu leben, die Gewohnheit, mit beständigem Glauben zu leben, in beständiger Zuversicht. Warum sind gerade diese Gewohnheiten so wichtig? Weil die Bibel, und jetzt haltet euch bitte fest, weil die Bibel uns als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte bezeichnet. Weißt du, was diese Aussage bedeutet? Dass wir Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte sind. Wir sollen exzellente gläubige Christen sein. Wir sollen exzellente Repräsentanten sein. Sinnverwandte Worte für Exzellenz sind glänzende, herrliche, hervorragende Repräsentanten, brillante, ausgezeichnete. Nur um ein exzellenter Repräsentant zu sein, dafür musst du dich ganz alleine entscheiden. Auch dann, wenn du glaubst, dass du diese Aufgabe nicht in bester oder allerbester Form erfüllen kannst, weil es immer Situationen gibt, wo du genau weißt, habe ich mich wieder falsch verhalten. Ich gebe euch ein Beispiel. Früher, während meiner Außendiensttätigkeit, habe ich in Hotels übernachtet und da war es meine Angewohnheit, beim Verlassen des Zimmers das Licht anzulassen. Heute ist es der Heilige Geist, der mich daran erinnert, mach es aus. Aber die Gewohnheit sagte mir, warum soll ich es tun? Ist doch nicht mein Zuhause. Ich zahle ja immerhin dafür eine Hotelrechnung. Vielleicht denkst du, Licht ausschalten ist nicht wichtig. Aber die Bibel sagt, behandle andere so, wie du möchtest, dass sie dich behandeln sollen. Denn ich möchte dich auf Folgendes aufmerksam machen. Wenn du damit beginnen möchtest, auf deine Gewohnheiten besser Acht zu geben, wenn du damit beginnen willst, dich ganz bewusst exzellent zu verhalten, dann doch erst recht bei den Dingen, die niemand sieht, wie du sie tust, als nur der Herr allein. Oder du ziehst es vor, nur das Allernotwendigste für deine Gewohnheiten zu tun, solange bis der andere es bemerkt, damit du dafür Lob und Anerkennung erntest. Aber dann möchte ich dir Folgendes zu bedenken geben. Geht es im Laufe unseres Glaubenslebens um vor einer Person, also vor Gott zu stehen, oder gilt der Auftritt, unser Auftritt der Welt? Gott schaut nicht auf das, was du tust. Er schaut in dein Herz und will deine Motivation sehen und will sehen, wie rein deine Gedanken sind. Die Bibel sagt, dass Gott alles sieht und nichts vor ihm verborgen bleibt. Eines Tages werden alle Dinge, die wir tun, ans Licht gebracht werden. Lesen wir zusammen Kolosser 3. Kolosser 3, die Verse 23 und 24. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für den Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben zum Lohn empfangt. Dient mit eurem Tun Christus, dem Herrn. Weißt du, was ein Marathonläufer mit einem exzellenten Repräsentanten gemeinsam haben? Beide werden von einem einzigen Gedanken bestimmt: Sie wollen das Ziel erreichen. Sie konzentrieren sich auf den nächsten Schritt und auf den nächsten Kontrollpunkt. Sie vermeiden alles, was sie bremsen könnte, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Sie ziehen sich sogar sorgfältig an. Der Marathonläufer entscheidet sich für die besten Schuhe, für die bequemste Hose und für das angenehmste T-Shirt. Paulus ist es, der uns anziehen will, um exzellente Repräsentanten zu sein. Kolosser 3,12. Und diese Textstelle solltet ihr euch wirklich markieren. Kolosser 3,12. Kolosser 3,12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld. Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn da nicht der Alltag uns in die Quere käme. Wir leben in einer Welt, die von Kompromissen regiert wird. Schau in die Politik, schau in die Finanzwelt, schau in die oberen Etagen der freien Wirtschaft. Alle wollen nur den größten Teil vom Kuchen haben. Und der Klüngel, der sorgt dafür, die Reichen werden reicher und die Armen immer ärmer. Wir leben in einer Welt der Mittelmäßigkeit. Kauf dir ein Auto, kauf dir Möbel, Kleidung, Schuhe. Wir leben in einer Welt der Massenproduktion. Es ist doch frustrierend, wenn du dein gutes Geld für eine Sache hinlegst, dann willst du es gebrauchen und dann musst du feststellen, lausige Qualität. Oder noch schlimmer, das gültige Schimpfwort Servicewüste Deutschland hat nach wie vor seine Berechtigung. Wenn ich nur an die faulen Angestellten in Restaurants und in den großen Einkaufshäusern denke. darum gerade ist es so wichtig, dass wir als gläubige Christen über unsere persönliche Qualität, die wir in den Alltag bringen, dass wir darüber nachdenken und ihr höchste Priorität einräumen. Bestes Beispiel, der Arbeitsplatz. Wenn du das letzte Blatt Toilettenpapier gebrauchst, dann wird es dir nicht gleichgültig sein, dass dein Nächster vielleicht nichts mehr vorfindet. Du wirst loslaufen und für Ersatzrollen sorgen. Wenn du den letzten Kaffee aus dem Spender holst, dann wird es dir nicht gleichgültig sein, dass der andere vielleicht keinen Kaffee mehr vorfindet. Du wirst neuen Kaffee aufsetzen. Wenn du dein Geschirr in die Küche zurückträgst, dann wirst du es in den Geschirrspüler setzen, weil du nicht möchtest, dass der Nächste es für dich tun muss. Das gilt auch fürs Ausräumen für den Geschirrspüler. Du wirst keine Heftklammern, keine Bleistifte, keine Blöcke mit nach Hause nehmen oder etliche Seiten von deinem Papier kopieren für deinen privaten Bedarf, wenn du nicht ausdrücklich dafür eine Erlaubnis bekommen hast. Glaubst du, dass diese Dinge wichtig sind? Dann gebe ich euch noch ein paar Beispiele beim Einkaufen. Fällt etwas von der Stange? Heb es auf. Fällt etwas aus dem Regal? Leg es wieder rein. Parke nicht auf den Behindertenparkplatz, wenn du nicht behindert bist. Nur weil du eben mal ganz kurz was einkaufen musst. Wie lebst du vor Gott? Ich frage nur, weil diese Dinge mittlerweile so symptomatisch für unsere Gesellschaft geworden sind. Es zeigt, wie berechnend gleichgültig die Menschen diesen Dingen mittlerweile gegenüberstehen. Ein exzellenter Repräsentant zu sein, ist eine riesige Herausforderung. Es spiegelt sich in deinen Gedanken, in deinen Gesprächen, in deinen Handlungen, wie du mit Dingen umgehst oder wie du mit anderen Menschen umgehst. Zum Beispiel bei einem älteren Ehepaar, das nach langen Ehejahren das Fest der goldenen Hochzeit feiert. Beim gemeinsamen Frühstück dachte die Frau: Seit 50 Jahren habe ich auf meinen Mann Rücksicht genommen und ihm immer das knusprige Oberteil der Semmel gegeben. Heute will ich mir diese Delikatesse gönnen. So schmierte sie sich das Oberteil und gab das untere ihrem Mann. Entgegen ihrer Erwartung war dieser hoch erfreut. Er küsste ihre Hand und sagte: Mein Liebling, du bereitest mir die größte Freude des Tages. Über 50 Jahre habe ich die Semmelunterseite nicht mehr gegessen, obwohl sie mir die allerliebste ist. Ich dachte immer, du solltest sie haben, weil sie dir am besten schmeckt. Lesen wir gemeinsam Epheser 5. Da sagt die Bibel dazu Folgendes. Epheser 5 und da den 15. Vers. Epheser 5, 15. Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Lasst es mich so sagen. Wir haben einen exzellenten großen Gott. Wir haben einen exzellenten, großen Erlöser. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns einen exzellenten Plan hat, auch wenn du momentan vielleicht nicht dieser Meinung bist. Aber dann möchte ich dir sagen, Gott hat an mir 39 Jahre arbeiten müssen, bis ich bereit war, seinen Plan, den er für mich vorbereitet hat, zu erkennen. Und ich bin heute froh und glücklich, dass er an mir dran geblieben ist und dass er mich jetzt gebrauchen kann. Darum triff heute eine Entscheidung. Lasst uns jeden Tag immer wieder neu dran erinnern, Gott liebt uns und er hat nur das Allerbeste für uns im Sinn. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das Paulus in Philipper 1 den Philippern auf den Weg mitgegeben hat. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Amen. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Du, nur du kennst jeden Einzelnen von uns, kennst sein Bemühen, seine Gewohnheiten und du weißt, dass wir damit kämpfen und uns auch erfreuen. Nur sind wir froh, dass wir dich kennen, dein Wort kennen, dass wir neuen Mut gewinnen, Herr, für unsere Schwächen, aber auch für unsere Stärken. Wir legen den Tag in deine Hände, Herr. Begleite uns durch den Tag, dass wir die Sonne genießen. Und lass uns neue Kraft finden, um dem Alltag, dem kommenden Alltag wieder neu zu begegnen. Wir legen den Tag in deine Hände, bitten um deinen Segen und sagen Danke im Namen deines Sohnes. Amen.